Herzlich willkommen zu heute Couch, morgen Strand. Hallo meine liebe Saini, ich melde mich zurück. Ich bin wieder daheim in München.
Hallo.
Ja, hallo. Mit einem leichten... Ich bin schon... Nach 3 Wochen muss man sich tatsächlich erstmal an zu Hause wieder gewöhnen.
Ja, es ist tatsächlich lang. Also ich denke mal, das ist ja was... Ja, so 3 Wochen, das ist schon eine Vorstellung, die viele gut finden, aber nicht immer machen können. Ja. 3 Wochen ja, wegfahren.
Ja, glaube ich auch. Der Wäscheberg ist enorm groß. Jetzt muss erstmal ordentlich Wäsche gewaschen werden.
Habt ihr als Kind nicht zwischendurch gewaschen?
Doch, einmal sogar. Ja, wir haben einmal gewaschen, aber jetzt ist alles aufgebraucht. Ja, alles aufgebraucht.
So, das heißt, neben Wäschebergen, woran denkt ihr jetzt oder was ist bei euch noch so hängen geblieben jetzt von einem 3-wöchigen Urlaub und ist denn die Erholung noch da?
Sie ist noch da, haben wir uns auch auf der Rückfahrt drüber unterhalten, zumal wir, glaube ich, noch nie so häufig das Hotel gewechselt haben oder die Unterkunft gewechselt haben. Wir haben es mal durchgezählt, wir waren in diesen 3 Wochen in 7 verschiedenen Unterkünften. Das war schon interessant, zumal wir auch mit dem Kind gereist haben und viele ja uns empfohlen haben, ja, das ist nicht ganz so cool, weil die müssen sich auch immer an die Umgebung gewöhnen. Gut, ich glaube, da gibt es einfach die oder die Meinung. Wir hatten jetzt irgendwie keinen Unterschied, er hat auch relativ gut geschlafen. Also von dem her, das war alles okay. Und was uns natürlich ganz stark in Erinnerung geblieben ist, ist dieser Lifestyle. Also wir haben jetzt noch länger nicht in Italien, aber dieses Flair, diese Besonderheit. Natürlich, man kennt das, wenn man in Spanien ist, wenn man in Griechenland ist, wenn man so diese unterschiedlichen Eindrücke hat von den Nationen, was auch diese Nation einfach ausmacht. Das ist natürlich in Italien auch dieses, ja, wenn du da in den Weinbergen bist, ist eigentlich nochmal was anderes, als wenn du jetzt in Österreich in den Weinbergen bist oder dann auch eben in Portugal, das hast du ja auch berichtet. Das ist ja das Tolle auch am Reisen, ne? Dass man irgendwie so diese Einzigartigkeit von den Orten hat und dieser italienische Flair, das ist einfach toll gewesen. Ganz toll.
Ja. Und das entspannt halt, ne? Das ist ja das, worauf du wahrscheinlich hinaus willst. Es ist etwas easygoing. Also alles ist ein bisschen leichter, einfach auch, weil vielleicht das Wetter schöner ist. Und die Lebensqualität
ja. Und vielleicht auch hoch. Ja, genau. Und gerade im Urlaub. Was ja auch noch das Interessante ist am Reisen, wir sprechen ja oft über Begebenheiten, über Erfahrungen, über tolle Dinge, die man sieht, einfach Erlebnisse, die man hat, Erfahrungen, die man sammeln kann, Glücksmomente sozusagen. Und ich hatte einen am Abend unseres Essens. Also wir haben am Montagabend ja gesprochen und habe ich gesagt, ich muss jetzt aufbrechen zum Dinner. Mhm. Und dann sind wir mit den Menschen, das waren Deutsche, ein Paar, beide 50, am Nachbartisch ins Gespräch gekommen. Ach, wie alt ist denn ihr Sohn? Ja, so Kinder brechen ja auch öfter mal recht schnell das Eis, habe ich gemerkt. Und dann fängt er auf einmal an zu erzählen. Und ich kann dir jetzt gar nicht sagen, ach doch, jetzt weiß ich, wie wir drauf gekommen sind. Er hat in München an der Bundeswehr-Uni studiert. Und habe ich gesagt, ach, mein Vater hat in Hamburg an der Bundeswehr-Uni studiert. Aha, wie heißt denn der Vater? Ich sage, ja, Udo Hoffmann. Den kenne ich. Ich sage, wie, den kennst du? Dann war das einer, der zusammen mit meinem Vater bei der Bundeswehr in demselben Stützpunkt war, in Hemer. Und der war sogar schon bei uns zu Hause. Also ich treffe einen am Gardasee, der vor 25 Jahren, weil mein Vater mal alle Kompaniechefs zu uns dann nach Hause eingeladen hat. Und da war ich eben als kleiner Stöpken auch dabei. Und ich treffe einen Menschen, der vor 25 Jahren bei mir zu Hause war. Also es ist total...
Und dich kannte als Kind. Also dich als Kind eben, wenn
du sagst... Genau, also er wusste, dass eben, also klar, meine Mom und ich waren eben auch dabei. Und ich habe meinen Vater...
Das passiert dir nur am Gardasee.
Ja, also mein Vater habe ich dann hab ich ein Bild geschickt von uns beiden und mein Vater schreibt so ganz politisch und konservativ zurück, wie kam es zu dieser Begegnung?
Noch Fragen?
Noch Fragen, einfach so. Ja, also total schön. Fand ich auch wieder, musste ich jetzt erzählen, so eine kleine Anekdote. Dafür reisen wir doch gerne.
Wir haben ja vorher noch drüber gesprochen.
Ja, natürlich.
Du wirst bestimmt jemanden treffen. Also ich habe auch gerade Freunde, die sind auch in Riva. Also es ist einfach so, jeder verlängert gerade noch den Sommer, nimmt noch alles mit, hat einen Kurztrip geplant oder es steht noch ein Urlaub an, ist gerade eben in Italien oder wo auch immer. Es ist noch nicht vorbei. Überhaupt nicht.
Nein. Das ist auch die positive Nachricht, natürlich. Also gibt es noch sehr viele tolle Angebote und Ziele. Und wir sprechen ja heute, vielleicht muss ich auch noch sagen, weil das ist eine ganz tolle Überleitung, nach der Reise ist ja vor der Reise, weil unsere Reiseplanung laufen natürlich auch schon auf Hochtouren. Was kann
Wie
man
immer
machen?
Nach dem Urlaub.
Ja, natürlich.
Urlaub, oder?
Ja, wo kann man hingehen? Wo kann man wieder das nächste Mal Sonne ergattern? Aber dazu vielleicht ein anderes Mal mehr, weil wir wollen ja heute über ein ganz wichtiges Thema sprechen. Das haben wir in der letzten Folge auch schon grob angekündigt, über Nachhaltigkeit.
Richtig.
Du bist letzte Woche auf dem World Travel Forum for Sustainability gewesen in Portugal und hast ein paar Beispiele und vielleicht auch neue Ideen gehört. Ne? So, kann man das so sagen?
Ja, genau. Also A World for Travel, Evora Forum hieß es. Ich wurde eingeladen und muss auch sagen, ich bin sehr stolz, dass ich da dabei sein durfte. Auch aufgrund unseres Podcasts und natürlich, weil Portugal meine Destination ist, einfach mal zu hören, was man dort, also nicht nur jetzt sagen wir mal von portugiesischer Seite, sondern es waren auch ganz, ganz viele Vertreter von Frankreich, also aus Frankreich, französischen Anbietern, Reisende, Globetrotter, aber auch eben Politikprominenz, kann man sagen, vielleicht nicht so sehr die EU vertreten, da komme ich gleich noch zu, aber zum Beispiel der Präsident des Deutschen Reisebüroverbands DRV, Norbert Fiebig, früher mal ein Kollege von mir, also ich nie in seiner Ebene, muss man vielleicht dazu sagen, aber trotzdem zumindest am Gang gegenüber mal gesessen, war auch dort. Und ja, also es war tatsächlich für mich das erste nachhaltige Forum. Und ja, es gibt immer wieder solche Aspekte, auch gerade während der ITB oder dann auch jetzt zuletzt bei der virtuellen ITB, aber dass ein ganzes Forum, ein ganzer Kongress über das Thema nachhaltiges Reisen geht, das fand ich schon gut. Und ich denke, ganz zu Anfang ist vielleicht wichtig, noch kurz zu erklären, es ging nicht nur um Umweltschutz. Also Sustainability, Nachhaltigkeit ist eben nicht nur Umweltschutz, aber klar, es ist natürlich eins der wichtigsten, wenn nicht das wichtigste Thema.
Ja, und vor allem natürlich, weil auch durch die Pandemie sich das Reisen ja generell verändert hat. Das sind ja auch irgendwie Prognosen. Ja. Und da ist sicherlich auch ganz spannend, aus dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit darauf zu schauen.
Ja, absolut. Also ich muss sagen, man merkt in der Pandemie, während der Pandemie oder jetzt, ja, also es ist halt immer noch in der Pandemie, muss man leider sagen, ist es teilweise schwierig, sogar Themen aufzubringen, zu diskutieren, weil man doch immer wieder zu Covid kommt. Also man könnte es auch immer wieder Covid-Forum nennen, aber man hat dann doch die Kurve Richtung Zukunft gekriegt, wie du schon gesagt hast, weil auch durch Covid einiges, auch Positives muss man sagen, oder vor allem Positives, sich gezeigt hat oder ausgeprägt hat stärker als früher. Also wir können da gerne direkt einsteigen. Ja, ich habe das für mich so ein bisschen geclustert, weil da wurde jetzt natürlich 2 Tage lang viel geredet. Am Ende des Tages, falls jemand die Erwartung hat, möchte ich das auch direkt vorwegnehmen. Es wurde viel geredet. Es wurden jetzt keine 10 Punkte oder Thesen oder Handlungsfelder, Klimaziele oder was auch immer aufgeschrieben, festgehalten, zusammen, sagen wir mal, verabschiedet, wie nach einer Klimakonferenz.
Ja, also kein Kyoto-Protokoll.
Nein, es kein Paris, kein Kyoto. Es hat halt dafür eben auch die Entscheider, sagen wir mal, nicht gehabt. Also die waren dort nicht dabei. Aber viele Anstöße für Reisende und auch für die Industry, also für die Industrie, so wurden wir immer wieder genannt. Mit dem Begriff muss ich mich immer noch anfreunden. Ich finde Branche gut und so weiter. Aber im Englischen sagt man halt gerne auch Industry. Und ja, da war einiges dabei. Aber jetzt fangen wir mal mit den positiven Aspekten an, oder? Du hast ja auch dir schon von mir so ein paar Stichpunkte durchgelesen. Mhm. Aber die, sagen wir mal, absolut positiven Aspekte, die auch lange, lange überfällig waren in der Touristik, sind Digitalisierung. Also ich meine, andere Branchen werden sich jetzt vielleicht kaputt lachen. Die haben seit langem einen Beauftragten dafür.
Ja. Aber erinnere dich mal, als wir den Podcast gestartet haben, vor einem Jahr und wir in den ersten 10 Folgen ja auch darüber gesprochen haben und du das genau erklärt hast, dass man einfach digitaler werden muss. Ich erinnere mich an die E-Mail-Adresse, die teilweise gefehlt hat oder man durfte sie nicht verwenden. Also das habe ich sofort, als ich die Digitalisierung gelesen habe, ist mir das sofort eingefallen, was wir eben vor einem Jahr bereits besprochen haben.
Genau, also da hat sich selbst in eben 12 Monaten einiges getan. Also ich hatte jetzt bei meiner letzten Portugal-Reise auch das Erlebnis, dass zum Beispiel mal mein Personalausweis, die Karte, eingelesen wurde. Also ich musste eigentlich auch die niemandem mehr in die Hand drücken, so ich habe sie einfach irgendwo draufgelegt. Mein Green Pass oder Impfzertifikat wurde touchless, also wurde einfach ausgelesen. Meine Bordkarte ausgelesen, alles ausgelesen, nichts musste mehr ausgedruckt werden. Ja, es geht. Und also der Weg ist auf jeden Fall geebnet. Gerade weil man auch jetzt diese kontaktlosen Workflows, Abläufe haben möchte. Also das war auch eins der Themen, wo man gesagt hat, ja, da sind wir jetzt endlich weiter bei Touchless Workflows, Touchless Contacts und das wird auch noch mehr. Grundsätzlich, dass der Trend zu nachhaltigem Reisen natürlich da ist, keine Frage, das hat jeder dieses Jahr erlebt und gehört auch. Der Trend dazu, dass man mehr im Grünen, im Blauen, in der Natur, mehr remote, mehr alleine, den gibt es. Ich muss aber auch sagen, es gibt bei vielen dieser Punkte, glaube ich, es spielt die eigene Brille oder die eigene Wahrnehmung immer eine Rolle. Also es gibt immer noch Menschen, die in einer Gruppe verreisen oder mit Freunden, die in eine, sagen wir mal, Location oder in einen Ort fahren, wo viel los ist, weil sie was erleben wollen. Aber ja, der Trend dazu, dass sich das häufiger jetzt eben in der Natur abspielt, der ist ganz klar dieses Jahr da gewesen. Und man sagt, der wird auch nicht weggehen. Also Naturtouristen, so wie man, also im Englischen hört sich das immer alles viel besser an, ich muss entschuldigen, also Nature Tourists, Natururlauber würde man, glaube ich, im Deutschen sagen, Natururlauber, machen laut Studien aktuell schon 30% des Marktes aus. Mhm. Also Studien, es gab verschiedenste Studien, teilweise aus den USA, aus Europa oder eben von Evora, dieser Kongress, dieser Forum hat an der Universität, eine altehrwürdige Universität von Evora stattgefunden. Und die Studenten haben auch recherchiert, sind Tourismusstudenten, aber es waren eben auch hochrangige Professoren, teilweise sogar, was hatten wir, Japan, Australien, also es war wirklich international, haben ihre Ergebnisse da vorgestellt. Was war noch positiv? Ist dir noch was ins Auge gesprungen? Also ich muss ja auch nicht immer nur einen Monolog halten. Ist dir noch was ins Auge gesprungen?
Also in den Stichpunkten, die du mir ja auch weitergeleitet hast, da fand ich dieses mit dem, dass 50% der Reisenden ihren Weg oder ihre Art zu reisen geändert haben. So war ja auch, das war ja auch eine Zahl, die habe ich mir
ändern wollen.
Ah ja, will change. Ja, man muss richtig übersetzen. Will change.
Also sie werden ihre Art zu reisen verändern.
Und war das eine Umfrage?
Okay. Ja, genau. Ja. Und wir haben diese Aussagen häufiger. Es ist dann ganz oft die Frage, was ist, wenn als nächstes die Frage kommen würde, sind sie auch bereit, dafür mehr zu bezahlen? Selbst dann würden noch viele sagen, ja. Und dann kommt es irgendwann ans Doing, an die Realität. Und das ist jetzt halt eben der nächste Schritt. Also sie wollen ihre Art zu reisen verändern, nämlich hin, was haben wir ja schon ganz oft gesagt, zu Erlebnissen, zu lokalen Erlebnissen, zur lokalen und Naturverbundenheit. Und dann ist eben die Frage, darf das etwas mehr kosten? Da gibt es den Trend eben in diesem Jahr, ja. Dieses Jahr darf es etwas mehr kosten. Und wir hoffen natürlich, dass das anhält und dass man das auch wirklich wertschätzt und auch monetär wertschätzt, was man da an Naturschätzen oder an Angeboten, an Erlebnissen vorfindet. Also dieser Trend zu höherwertigeren, besseren Erlebnissen mit einem guten Gefühl, die authentisch sind, wo man einfach weiß, ach, das passt. Da war ich jetzt nicht ganz hedonistisch, egoistisch unterwegs, sondern das war jetzt für alle Beteiligten eine tolle Sache, auch für die Locals und für die Natur. Dieser Trend ist da und natürlich hoffen wir auch, dass der anhält.
Ja. Vielleicht noch den Punkt herausgenommen, dass die kleineren Länder, die ärmeren Länder, die Entwicklungsländer, die ja natürlich auch touristische Destinationen sind oder vielleicht noch mehr vom Tourismus leben oder gelebt haben und das in der Pandemie eben stark eingebrochen ist, dass die jetzt vor allem auch Impfstoff bekommen sollen, geimpft werden sollen. Dazu passt auch die Nachricht, wenn man ja im Auto fährt, dann hört man ja auch sehr viel Radio und das habe ich gemacht und da wurde zum Beispiel auch, kam heute die Meldung, ich glaube die USA waren es, ja genau, USA schicken über 500 Millionen extra Dosen von BioNTech, Pfizer in entsprechende Länder, in die Entwicklungsländer, in ärmere Länder, um dort dann diese Herdenimmunität zu schaffen, beziehungsweise einfach mehr Menschen zum Impfen bringen zu können. Ne? Das hat ja auch.
Richtig. Ja, das wurde genannt sowohl als positiver Aspekt, also nicht nur die USA, sondern auch die EU schicken eben Impfstoffe in, ich sag mal, kleinere Länder oder eben nicht ganz so finanzkräftige Länder, die aber sehr stark vom Tourismus abhängig sind und Tourismus nur noch durchführen können, wenn sie geimpft sein werden. Und deswegen ist das quasi ein Kreislauf, der auch eben unterstützt wird von der EU oder eben von USA. Das ist positiv, aber natürlich wurde von solchen Ländern, ein Beispiel war zum Beispiel Jamaika, die waren vor Ort vertreten und haben gesagt, sie erleben eben, dass sie nicht einen Fair Share, also einen fairen Anteil an Impfstoffen bekommen haben bisher. Und deswegen, weil sie nicht den Zugang zu den Impfstoffen haben, ist es für sie natürlich schwierig, den Tourismus so anzubieten wie vielleicht andere Destinationen, wo das Land selber sich drum kümmern konnte. Nehmen wir mal Ägypten. Wir wissen aber auch Ähnliches von Thailand, wo also wirklich die Regierungen sagen, also das sind jetzt nur Beispiele, also wo jetzt wirklich dann die Regierungen oder die Tourismusbehörden gesagt haben, wir kämpfen dafür, dass unsere Mitarbeiter im Gastgewerbe, im Tourismus durchgeimpft sind. Wo, was weiß ich, 70, 80, 90 bis hin zu 100% aller Mitarbeiter, die dort arbeiten, geimpft sein müssen, um einfach einen sicheren Tourismus zu gewährleisten. Also da wurde, das war eines der, sagen wir mal, Punkte, die natürlich reklamiert wurden, dass das noch nicht so ist, dass die das alle bekommen. Ja, wir können auch gerne nochmal ein, zwei Punkte von denen, die eben nicht so ideal gelaufen sind, weiterführen oder aufnehmen. Denn gerade diese kleinen Länder, also das ist jetzt nicht nur Jamaika gewesen, da steht eigentlich die ganze Karibik für, jeder Inselstaat, die sind so hoch abhängig vom Tourismus. Das haben wir ja auch schon mal berichtet, wie es teilweise von den Ländern der Anteil am Bruttoinlandsprodukt. Wenn die nicht geimpft werden, dann fehlt denen komplett jede Grundlage. Während in EU-Ländern, da kann durch den nationalen, durch den Domestic Tourism, also den Inlandstourismus, so viel aufgefangen werden, dass es den Ländern teilweise sogar gut geht. Also das hat man auch gemerkt. Die EU-Länder sind eher, sagen wir mal, jammern auf hohem Niveau, weil die haben einen starken Anteil an eigenen Urlaubern gehabt und deswegen auch wieder der Appell, doch bitte, dass die Vaccinations fair verteilt werden. Was hatten wir noch? Ja, haben wir auch alles schon mal besprochen. Die komplette Industry, also die komplette Branche hat erfahrene und gute Leute verloren, also Mitarbeitermangel, wo man hinschaut, das ist kein EU-Problem, wurde bestätigt von der ganzen Welt. Ja, und dann kommen wir für mich eigentlich zu den wichtigsten Erkenntnissen und dann ist das auch der nächste Schritt nach so einem Forum. Man braucht eine wesentlich größere Lobby, auch das haben wir schon mal angesprochen, denn diese Lobby muss in Zukunft Projekte für nachhaltiges Reisen, und das ist eben nicht nur Umweltschutz, sondern das sind soziale Themen, Gleichberechtigung, Einbindung der lokalen Communities, Ideen, Projekte vor Ort und so weiter und so fort. Teilweise auch ein bisschen, habe ich gerade gesagt, also Gleichberechtigung, Frauengleichberechtigung und so weiter, das gehört alles dazu. Das muss aber irgendwo finanziert werden, denn es gibt so ein bisschen eine Schieflage bei der Wahrnehmung dieser Branche. Man sagt, dass in Zukunft Reisen, nachhaltiges Reisen nicht nur eben der Branche, also der Industrie helfen soll, sondern den Locals.
Ja.
Jetzt ist es tatsächlich so, dass natürlich, ich habe ja schon bei mehreren großen Reiseveranstaltern gearbeitet und wir kennen alle die finanziellen Schieflagen von Airlines bis hin zum kompletten Bankrott. Die Margen oder die Gewinne sind so hoch auf Seiten der Industrie gar nicht. Das heißt, wenn jetzt nachhaltige oder auch umweltfreundliche Projekte von der Industrie alleine, ich sage jetzt immer wieder Industrie, obwohl ich den Begriff nicht mag, getragen werden sollen. Also wenn man sagt, das macht ihr bitte alleine oder das wird uns auferlegt, vielleicht auch politisch auferlegt, dann werden das viele nicht schaffen. Werden sie finanziell nicht schaffen. Wie schafft es zum Beispiel die Automobilindustrie mit einer doch etwas höheren Marge, darf man sagen, indem sie finanzielle Unterstützung bekommen oder auch die Konsumenten finanzielle Unterstützung bekommen. Also ich würde zum Beispiel sofort nur noch in Eco-Resorts fahren, wenn ich vielleicht eine Unterstützung dafür bekomme. Mhm. Also ist jetzt ein ganz krasses Beispiel, aber ich versuche es einfach nur zu veranschaulichen, dass nach diesen 2 Tagen klar geworden ist, es hat auch jemand ganz gut gesagt, preaching to the believers, also wir predigen hier eigentlich an die Gläubigen. Wir alle, die da sitzen, wir wissen, dass wir in Zukunft nachhaltig oder jetzt schon längst nachhaltig reisen müssen, ist die einzige Art und Weise. Wir wollen nichts kaputt machen, wir wollen diese Erde erhalten, wir wollen die Natur nicht kaputt machen, nichts in die Luft rausblasen und wir möchten natürlich auch die lokalen Communities, die Menschen vor Ort einbinden und mit authentischen Erlebnissen und guten Erlebnissen an die Touristen heranführen oder die Touristen dort Ort, sagen wir mal, vor Ort das Thema erleben lassen. Und nicht, was auch immer wieder verteufelt wurde, natürlich das Thema Massentourismus. Ja. Aber all das funktioniert nur, das hört sich leider platt an, mit Geld. Es war wirklich glasklar auf einmal für jeden, das wird richtig teuer und wo sind diejenigen, die wir jetzt eigentlich dahin kriegen können und müssen, wie das, was vielleicht in einer Automobilindustrie passiert ist, die erst gesagt haben, der Diesel ist ganz toll, dann wurde so ein bisschen was an den Zahlen frisiert, dann sind sie verklagt worden und jetzt letztendlich gibt es Hilfen auf beiden Seiten, dafür alternative Energien zu nutzen. Vielleicht kann man über sowas bei uns, oder vielleicht man muss über sowas bei uns auch nachdenken.
Ja.
Und dafür müssen wir auch jetzt kämpfen. Also das ist wirklich an der Zeit, kann man nicht anders sagen.
Staatliche Subventionen, die haben sowohl ein Eigeninteresse daran, als auch...
Subventionen sind ja immer nicht immer so ein ganz gern genommener Begriff, aber wenn wir ehrlich sind, zumindest eine Art von Unterstützung, Anreiz, gewisse Kredite. Wir wissen ja, dass die EU auch gewisse Dinge finanziert, aber die sind vielleicht manchmal eher ideologischer Art, mag ich jetzt mal aus meiner Erfahrung, die ich ja auch in Afrika gesammelt habe, sagen. Und eventuell müssen wir mal wirklich in praktische Beispiele Richtung, was sind denn eben die großen Verhinderer von nachhaltigen Reisen? Ist es der Preis? Ist es der Flug? Ist es vielleicht der Mensch an sich? Weil wir haben auch festgestellt, eigentlich auf diesem Forum sagt man, alle Menschen wollen nachhaltig reisen. Und dann kam aber am Ende raus, selbst die Millennials, die erst über den grünen Klee gelobt wurden, dass sie alle in Zukunft nachhaltig reisen wollen oder jetzt schon nur noch traveling with a purpose. Also sie haben immer irgendein nachhaltiges Ziel. Mhm. Und in Wahrheit kam dann raus, das sind aber auch die beim Selfie machen, die Natur kaputt trampeln oder die Locals überrennen.
Ja.
Also da ist auch noch viel Bildung und Aufklärung, die auch Geld kostet.
Ist ja auch ein sehr komplexes Thema und es gibt natürlich nicht nur Schwarz und Weiß und diese Eco-Resorts zum Beispiel. Ich erinnere mich an eins in Bocas del Toro, Panama, Karibikseite, Bastimentos. Das war in dem Eco-Resort, in dem wir waren, mit den Besitzern haben wir uns unterhalten. Das war einfach ein Typ, der hat seine Kohle in den USA mit einer App gemacht, hat das Ding verkauft und hat dann wahrscheinlich Millionen gemacht, so schätze ich das jetzt mal ein. Auf jeden Fall konnte der dieses Eco-Resort bauen und das ist dann eben aus einem privaten philanthropischen Ansatz wurde halt dieses Ding gebaut. Mhm. Ja, das ist halt die andere Seite. Eben habe ich gesagt, Subventionen, Unterstützung, finanzielle Art von staatlicher Seite oder eben die andere und die ist wahrscheinlich, ich weiß es nicht, vermute ich mal, These, gerade vorherrschender, dass solche privaten Geschäftsleute oder private, ja, nennen wir sie nochmal Philanthropen, wie auch immer man sie nennen möchte, solche Resorts bauen oder den nachhaltigen Weg des Tourismus gehen wollen. Ja, und da muss man, glaube ich, einfach genau hinschauen. Das geht wahrscheinlich, weil es auch so komplex ist, nur über kleine Schritte. Ne? Also man kann ja auch gar nicht...
Genau, Salamitaktik, das ist mir auch direkt eingefallen.
Wahrscheinlich, genau.
Also wir müssen jetzt ein bisschen die Themen clustern. Also ich glaube, da braucht es wirklich Lobby und so weiter. Also eben nicht nur Parteien und so, sondern Ausschüsse, Projekte, Lobbyarbeit. Viel passiert ja auch schon. Es ist ja auch gerade erst wieder ein Gipfel dazu. Aber ja, ich glaube, auch gerade wieder zurück zu uns als Industrie oder Branche. Es ist jetzt die Zeit, zusammen mit der Politik, ähnlich vielleicht wie bei der Automobilindustrie, diesen Weg einfach gemeinsam hoffentlich zu gehen.
Ja.
Und dann möchte ich zu guter Letzt noch eine Sache loswerden, die mir dort aufgefallen ist. Wenn, ich sag mal, nur Akademiker, die in ihrer Freizeit dann gerne in der Natur, vielleicht teilweise sogar spirituell unterwegs sind, darüber reden, wie alle Menschen in Zukunft Tourismus machen sollen, müssen, dann fehlte mir so ein bisschen die Stimme der Menschen, die sagen, hatten wir ja auch schon mal, ich habe jetzt gerade einen echt harten Sommer hinter mir. Ich habe euch allen einen tollen Urlaub ermöglicht. Ich verdiene aber nur ein Zehntel von dem, was ihr verdient. Und ich möchte auch meine Füße mal hochlegen in der Sonne. Mhm. Was machen wir mit denen?
Ja.
Was machen wir für die?
Total, total richtig. Schön gesagt, Zaini. Ja, also wirklich, da könnten wir jetzt wahrscheinlich noch Stunden drüber sprechen.
Absolut.
Da auch nochmal vielleicht der Aufruf an unsere Hörer, schreibt uns gerne.
Also noch gibt's die Angebote, noch können sie fliegen.
Ja, genau, das zum einen und gerne auch eure Meinung dazu. Was habt ihr vielleicht in der Vergangenheit erlebt? Was erlebt ihr gerade? Wo möchtet ihr hin? Glücksmomente@fdi.de. Schickt uns gerne eure, ja, eure Meinung, eure Erfahrung.
Gerne, gerade zu diesem Thema. Also wir wissen, das ist ein absolut, das ist ein Streitthema. Aber wir müssen es einfach angehen.
Mit jedem kleinen Schritt mehr in Richtung Nachhaltigkeit.
Ja, ne? Da wird auch von uns, auch von FDI, wird es da auch noch Updates geben und mehr dazu auf diesem Kanal.
Genau, das werden wir noch weiter diskutieren und weiter hier zum Thema machen. Super.
Ja, und Zaini, am Ende nicht nur reden, das war bei dem Kongress auch natürlich ein Ergebnis. It's now about doing it. Was tun?
Genau, genau. Dann machen wir darüber Podcast-Folgen.
Das war jetzt das Wort zum Sonntag.
Tschüssi. Danke dir. Mach's gut.
Bis bald. Servus. Liebe Grüße.